Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.
Schauen wir uns mal im Alltag um. Zum Beispiel im Supermarkt, beim Flughafen, im Einkaufszentrum oder an der Tankstelle. Wie oft sehen wir dort Menschen mit Behinderungen? Bei der Arbeit? Ja, Menschen im Rollstuhl, die meine Einkäufe abrechnen? Ehrlich gesagt, die sehe ich nie. Dabei sind Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitenden gesetzlich dazu verpflichtet, eben genau Menschen mit Behinderungen einzustellen. Auch euer Supermarkt um die Ecke. Die Realität, die sieht oft anders aus. Und das zeigt auch das Inklusionsbarometer der Aktion Mensch. Der Rollstuhl, der ist dabei jetzt nur eines von vielen möglichen Bildern für Behinderungen, aber eben eines, das sofort ins Auge fällt. Und trotzdem begegnet er uns im Berufsleben kaum. Ich sehe es einfach nicht. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum Dr. Leopold Rupp immer wieder zum Thema Inklusion interviewt wird und ihn bei seiner Arbeit auch Kameras begleiten. Leopold, der lebt mit diastrophischer Dysplasie und das ist eine angeborene Form der Kleinwüchsigkeit. Ja, er sitzt im Rollstuhl und arbeitet als Arzt in der Charité in Berlin, in der Notaufnahme. Und mit ihm will ich über seine Arbeit sprechen. Klar, auch über Inklusion, aber vor allem möchte ich Leopold kennenlernen. Denn er ist nicht nur Arzt, er war als Sportschütze bei den Paralympics. Er engagiert sich ehrenamtlich, reist gerne, liebt Konzerte. Also Leopold ist ein echt interessanter Typ. Und genau deshalb ist er heute bei mir. Hi Leopold, grüß dich.
Hallo Ralf, vielen Dank.
Du stehst kurz vor dem Facharzt. Wie lange hast du noch? Wann bist du fertig?
Genau. In Deutschland ist es ja so, dass man erst Humanmedizin studiert, 12 Semester, also 6 Jahre, und dann in der Regel die meisten noch eine Facharztausbildung dazu machen. Das ist dann berufsbegleitend und dauert nochmal so ungefähr 5 Jahre. Und ich bin nächstes Jahr im Sommer mutmaßlich fertig, soweit ich denn die Prüfung bestehe.
Warum hast du dich damals für das Medizinstudium entschieden?
Das hat verschiedene Gründe, ehrlicherweise. Ein bisschen ist es mir in die Wiege gelegt. Meine Eltern sind beides Ärzte und auch mein Großvater zum Beispiel war Arzt, also schon eine längere Familientradition. Und auf der anderen Seite war es aber auch so ein bisschen zu Abi-Zeiten, dass ich im Freundeskreis mehrere Freunde hatte, die auch Medizin studieren wollten. Dann war ich unter anderem mit 2 Freunden von mir in Berlin zum Tag der offenen Tür der Freien Universität und haben uns da mal die Räumlichkeiten angeschaut. Und genau, und dann war ich ziemlich überzeugt davon und dementsprechend waren es sowohl meine Eltern, würde ich sagen, als auch meine Freunde.
Und beim räumlichen Anschauen, da hast du auch schon mal abgecheckt, ist das hier barrierefrei wahrscheinlich, ne?
Ja, ein Stück weit schon, aber ein Stück weit auch wieder nicht. Da gibt es eine lustige Geschichte zu. Ich habe mich dann für Medizin eben eingeschrieben und habe dann einen Studienplatz an der Charité in Berlin bekommen. Und ich weiß noch, in der ersten Woche, das war im Oktober 2011, und da kam ich quasi zu den Einführungstagen und da stand ich mit mehreren 100 anderen Studierenden vor der Anatomie, also vor dem Anatomiegebäude. Das ist so ein, kann sich jeder, glaube ich, vorstellen, so ein uraltes Gebäude von 1700 irgendwas. Natürlich mit so einer Freitreppe am Eingang mit irgendwie 9 oder 10 Stufen. Und auf dieser Freitreppe stand damals der Chef des Studierendensekretariats der Charité und hat so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als er mich gesehen hat und meinte, oh, sind Sie etwa auch neuer Student?
Das kann doch wohl nicht angehen.
Genau. Während er auf dieser Treppe stand. Also es war schon ein witziges Bild, weil ich stand dann am Fuß dieser Treppe und er stand eben 3, 4 Stufen über mir. Genau, und da kam es mir tatsächlich zum ersten Mal, in Anführungszeichen, so ein bisschen in den Sinn, ob das ein Problem werden würde. Ließ sich aber im Studium relativ gut lösen tatsächlich.
Und der war dann später auch ein bisschen gechillter, weil dieses etwa auch Student... Das ist ja kein schöner Einstieg.
Der war definitiv, aber der war wesentlich gechillter. Der ist mittlerweile in Pension, soweit ich weiß, aber der hat, damals war ich auch noch Leistungssportler, das heißt, er war auch noch für die Sportlerinnen und Sportler zuständig an der Charité. Mit dem hatte ich also viel zu tun und es gab eigentlich immer Lösungen und Wege, dann mit individueller Stundenplanung auch teilweise, dass ich eben die Räumlichkeit noch erreichen kann.
Seit deinem Studieren gibt's da eine Rampe. Du arbeitest nicht nur in der Notaufnahme, sondern auch regelmäßig in einer Landarztpraxis in Schleswig-Holstein. Ja, moin, ne? Ist das so ein Ausgleich zur stressigen Notaufnahme?
Nee, ein Ausgleich ist es nicht. Ich muss es machen tatsächlich, aber ich mache es auch aus Überzeugung. Es macht mir Spaß. Ich mache einen Facharzt für Allgemeinmedizin. Man muss dazu wissen, ich weiß nicht, wie viele Hörerinnen und Hörer da so im Bilde sind, es gibt in Deutschland keinen Facharzt für Notfallmedizin. Den gibt's in allen anderen europäischen Ländern, da ist Deutschland noch so 10, 20 Jahre hinterher, muss man sagen.
Auch da schon wieder, verdammt.
Ja, dementsprechend, man muss quasi einen anderen Facharzt machen und macht dann noch eine 2-jährige Zusatzweiterbildung. Die mache ich dann im Anschluss. Also dann ist man insgesamt so 13, 14 Jahre beschäftigt, bis man fertig ist.
Kannst auch bald in Pension gehen, so.
Ja, genau. Und für den Facharzt, den ich mache, nämlich Allgemeinmedizin, muss man auch 18 Monate. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich mache es eben in Berlin und da sind es 18 Monate, die man eben in einer Praxis auch arbeiten muss. Und das mache ich eben gerade.
Aber wenn du das in Berlin machst und dann in Schleswig-Holstein in der Landarztpraxis bist, das ist ja rein vom Weg her schon eine Ansage.
Ja, das ist es wohl. Das hat verschiedene Gründe. Erstens ist die Praxis meiner Eltern und das macht mir sehr viel Spaß, da auch einfach mal in den Familienbetrieb reinzuschauen. Aber man muss auch ehrlich sein. Ich glaube, also ich habe die letzten Jahre immer in der Charité im Krankenhaus gearbeitet, was ein ziemlich barrierefreier Ort ist oder ziemlich barrierearm auf jeden Fall. Und habe dann letztes Jahr im Herbst geschaut nach Praxen in Berlin, bei denen ich dann eben weitermachen wollte. Jetzt muss man dazu sagen, ich war ein bisschen picky. Und zwar insofern, die Praxen sollten groß sein, sie sollten viel anbieten. Ich wollte nicht so weit zur Arbeit fahren müssen. Also wer Berlin kennt, weiß, dass man auch gut und gerne mal eine Dreiviertelstunde unterwegs ist in der Stadt. Das wollte ich nicht. Und Punkt 3, das muss ich zugeben, es sollte barrierefrei sein. Und das war gar nicht so easy, das kann ich dir sagen, weil erstaunlich viele Praxen, da gibt es auch sehr gute Datenlagen mittlerweile zu, eben nicht barrierefrei sind. Die sind in Altbauten, die sind im zweiten Stock ohne Aufzug, die haben vielleicht 3, 4 Stufen am Eingang. Und logischerweise möchte ich nicht an einer Arbeitsstelle sein, wo ich jeden Morgen erstmal meinen Rollstuhl hochtragen lassen muss. Und dementsprechend habe ich tatsächlich dann aus den Gründen nicht so richtig eine Praxis gefunden. Ich hatte mehrere Angebote, die mich haben wollten, aber das wollte ich dann nicht. Und dann habe ich mich tatsächlich für die Praxis meiner Eltern entschieden.
Du hast eben so gesagt, und dann musst du auch noch sagen, es sollte auch noch barrierefrei sein. Das sollte es natürlich auch. Und es sollte natürlich auch eigentlich ein Recht und ein Grundrecht darauf geben. Raul Krauthausen sitzt ja auch im Rollstuhl, der hat hier in meinem Podcast bei mir gesagt, er ruft immer vorher an, wenn er mal woanders hin muss. Ist das auch wirklich barrierefrei? Und dann sagen sie am Telefon immer, ja, ja, klar. Und dann kommt er da an mit seinem Monster-E-Rollstuhl, der auch echt richtig was wiegt. Und dann sind da so 2 Stufen. Und dann sagen sie, naja, die Stufen. Aber da kommt er trotzdem halt nicht rüber. Und dann ist es eben nicht barrierefrei, bist du umsonst dann da angereist. Du hast es eben in so einem Halbsatz erwähnt, dass die Charité in Berlin jetzt nicht so barrierefrei ist. Das ist aber nun mal auch dein Hauptplatz, wo du bist. Das heißt, du musst da immer so ein bisschen rummacgyvern, um da mit dem Alltag, mit deinem Berufsalltag klarzukommen, oder?
Ja, das muss ich wohl, wobei ich auch immer zu Leuten sage, wenn die mich fragen, dass es schon eigentlich kaum Orte gibt, die so barrierefrei sind als Arbeitsplatz wie ein Krankenhaus. Also ich glaube, da muss man auch nochmal trennen zwischen Studium und Berufsalltag. Das Studium findet eben auch in Gebäuden statt, die nicht so barrierefrei sind. Irgendwie die Pathologie, die Biochemiegebäude sind dann teilweise gerade an der Charité Gebäude von 1750, 60, 70, also 200-300 Jahre alt. Aber die Klinikräumlichkeiten, das muss man sagen, zumindest für mich als Mensch, der einen Rollstuhl nutzt, sind schon ziemlich barrierefrei. Denn man muss sich immer vorstellen, man muss überall auch mit dem Bett hinkommen können. Das heißt, es gibt nirgendwo eine Stufe. Es gibt überall breite Türen, weil man muss ja immer mit einem Bett durch die Tür kommen können. Und solange man mit dem Bett, und jeder weiß, wie breit so ein Bett ist, solange man mit dem Bett durchkommt, komme ich ehrlich gesagt auch mit dem Rollstuhl durch. Und dann gibt es natürlich auch überall PatientInnen-Toiletten, die eben auch barrierefrei sind. Und zumindest barrierearm. Das heißt, das ist schon nicht schlecht, wobei man aber auch sagen muss, auf der anderen Seite, auch da gibt es natürlich noch Bedarfe, gerade für Menschen mit Sehbehinderungen oder auch für leichte Sprache gibt es da, glaube ich, noch viel Nachholbedarf in deutschen Krankenhäusern. Nur weil sie keine Stufen haben, sozusagen, ist es ja noch nicht getan.
Das wollte ich als nächstes auch gleich mal fragen. Man denkt halt immer so barrierefrei an den Rollstuhl, aber es gibt eben noch zahlreiche andere Menschen mit Behinderungen und das Sehen hast du eben angesprochen. Da ist es mitunter auch schon eine Herausforderung, wenn für einen Blinden einfach auf einer Toilette der Seifenspender nicht da ist, wo man ihn eigentlich vermutet. Dann wird es schon schwierig, weil man möchte ja auch seine Hände waschen. Wie ist denn so in deiner Idealvorstellung ein inklusives Krankenhaus? Was müsste da so alles mitgedacht werden?
Ja, da müsste alles mitgedacht werden, ehrlicherweise. Also wenn ein Ort ja quasi Behinderung und Inklusivität mitdenken muss, dann ja wohl ein Krankenhaus, meiner Meinung nach. Also ich finde es eigentlich ein Scherz, dass es in Krankenhäusern teilweise keine Blindenleitsysteme gibt auf dem Boden. Es muss eben alles einfach beschildert sein mit Piktogrammen. Also es muss für alle erdenklichen, so, man muss ja eigentlich so weit gehen, es muss für alle erdenklichen Behinderungsformen, muss ein Krankenhaus barrierefrei sein.
Hast du schon Erlebnisse in der Notaufnahme gemacht, die dich an deine Grenzen gebracht haben, wenn du da auch im Einsatz bist, da arbeitest, wo du gemerkt hast, dass beim Thema Barrierefreiheit noch nachgebessert werden muss? Ja, kann das dann auch gefährlich sein für Menschen, die du behandelst? Ja, da kommst du nicht ran an den Verband und die Blutung wird nicht gestoppt. Toll.
Also ich glaube, gefährlich ist es noch nie gewesen und das wird es auch hoffentlich nie sein, weil man ist nicht alleine. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Man arbeitet immer als Team in deutschen Krankenhäusern, egal wie klein das Krankenhaus ist. Jetzt muss man sich immer überlegen, Charité ist das größte Krankenhaus Deutschlands und eins der allergrößten Europas. Da ist man nie allein, auch nicht nachts um drei. Das heißt, da sind immer 6, 7, 8 Pflegekräfte, mindestens 2 Ärztinnen in der Notaufnahme, eher mehr. Das heißt, man ist nie allein. Das ist schon mal so Punkt 1. Und dass ich da an irgendeine Grenze stoße von der Barrierefreiheit, ja, klar, natürlich sind nicht alle Sachen auf meiner Höhe. Jetzt muss man halt aber auch realistisch sagen, dass das auch für jeden anderen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Fall ist, die jetzt vielleicht nicht 1,98 groß sind. Denn es gibt halt viele Schränke, die sind hoch und dann muss halt der andere Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auch auf den Hocker steigen. Dauert auch länger als 2 Sekunden. Ja.
Wie sind die Reaktionen von Patientinnen und Patienten auf dich als Arzt im Rollstuhl? Ja, ist es überhaupt ein Thema? Ist es für die meisten normal? Oder sagen die frech, ah, okay, Rollstuhl, wo ist denn jetzt der richtige Arzt?
Das ist eine interessante Frage und es war mir klar, dass du sie stellst, Ralf, weil ich werde diese Frage immer gestellt.
Es tut mir leid, dass ich so langweilige gleiche Fragen stelle.
Ja, nee, das ist überhaupt nicht schlimm, weil es ist ja eine interessante Frage. Ich muss nur langweilig darauf antworten. Das ist, glaube ich, immer das Problem. Ich glaube, die Erwartungshaltung ist immer, dass ich irgendwie jetzt spannend darauf antworte. Das Ding ist, die Reaktionen sind gleich null. Und zumindest zu 95%, muss man sagen. Und dann gibt es gleich eine Spannbreite, die ich gerne erzählen möchte. Aber zu 95% ist die Reaktion gleich null. Denn, und da kommt jetzt auch nochmal ein entscheidender Punkt, ich gebe dem Ganzen halt auch keinen Raum. Ich komme ja nicht rein zum Patienten oder zur Patientin und sage, hallo, mein Name ist Dr. Leopold Rupp, ich bin Ihr rollstuhlfahrender Arzt. Das sage ich ja nicht. Ich komme ja rein und begrüße den Patienten oder die Patientin. Hallo, mein Name ist Dr. Leopold Rupp, ich bin Ihr behandelnder Arzt. Und dann geht's weiter. Und da gibt es keinen Raum dafür. Warum sollte es den auch geben, ehrlicherweise? Deswegen gebe ich dem Ganzen da an der Stelle auch keinen Raum, weil es spielt ja überhaupt keine Rolle. Es spielt keine Rolle für meine fachliche Kompetenz. Es spielt keine Rolle für die weitere Behandlung des Patienten oder der Patientin. Und meine anschließende Frage ist dann, warum sind Sie heute bei mir? Und da spielt meine Behinderung eben keine Rolle. Spielt auch keine Rolle, ob ich grüne, blaue oder braune Augen habe. Das ist schon so ein bisschen die Herangehensweise, mit der ich da herangehe. Und dann gibt es 2 Extreme. Ich habe ein halbes Jahr in der Kindernotaufnahme gearbeitet an der Charité. Die Charité hat ein großes SBZ mit sehr vielen Kindern, auch mit Behinderungen. Da gab es tatsächlich viele Kinder mit Behinderungen, die es total cool fanden. Die dann zu ihrem Papa oder zu ihrer Mama gesagt haben, guck mal Papa, Arzt im Rollstuhl kann ich also auch werden. Also einfach dieser Role Model Aspekt, der dann eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Egal ob die Kinder 5, 6, 7, 8 oder ob sie 15 waren. Sie haben einfach gesehen, dass ein Mensch mit Behinderung auch zum Beispiel Arzt werden kann. Das war für mich auch ein totaler Schlüsselmoment immer wieder bei diesen Begegnungen. Und dann gebe ich dem Ganzen natürlich Raum. Also dann ignoriere ich das ja nicht weg, sondern dann gehe ich auf diese Kinder ein, dann sage ich denen, na klar kannst du das machen und sage dann auch so Dinge wie, hast du Fragen dazu und gebe dem Ganzen dann natürlich dem Kind die Option, darüber zu reden. Anderes Extrem sind natürlich Menschen, die zum Beispiel vor allem alkoholisiert sind, dass dann die Patienten, und ich gender ganz bewusst nicht, weil es sind meistens Männer, sich drüber lustig machen und dann gebe ich dem Ganzen natürlich einen kurzen Moment Raum. Aber sehr bestimmt. Dann spreche ich den Menschen darauf an, warum er denn jetzt kurz gelacht hat, ob es mit meiner Behinderung zu tun hat. Mach nochmal klar, dass ich der behandelnde Arzt bin und so weiter und so fort. Das ist eine ziemlich klare Sache und da wird dann auch nicht weiter diskutiert. Und weil du es eben gefragt hattest, ob ich gefragt werde, wann denn der richtige Arzt kommt, das ist mir tatsächlich noch nie passiert, zum Glück. Da muss man aber an der Stelle sagen, das passiert meinen weiblichen Kolleginnen zum Beispiel jeden Tag mehrfach. Ohne Behinderung, weil die dann eben für eine Krankenschwester gehalten werden, obwohl sie promovierte Ärztin sind oder sogar habilitiert an der Uniklinik. Und da habe ich dann den riesen Vorteil, in Anführungszeichen, dass ich eben männlich bin. Und da wird es dann nicht diskutiert.
Ja, ich hoffe, dass wir sowieso bald irgendwie gar nicht mehr darüber reden müssen, dass es einfach alles normal ist. Und du hast das Thema Sexismus angesprochen. Natürlich auch ein großes Problem. Du hast mal den Satz gesagt, nicht jeder Mensch kann ins Weltall fliegen und nicht jeder läuft Marathon. Hast du den Eindruck, dass Menschen mit Behinderung immer noch viel zu sehr daran gemessen werden, was sie nicht können, statt an dem, was sie beitragen?
Du merkst, ich denke einen Moment nach.
Oh, lass dir Zeit.
Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, was mir tatsächlich häufig passiert, jetzt kann ich in dem Fall nur von mir reden, dass Menschen denken, ich wäre besonders schlau, weil ich Arzt geworden bin mit einer Behinderung. Das ist ja etwas, dass man dann daran gemessen wird, dass man aufgrund seiner Behinderung etwas geschafft hat oder trotz, wie so gerne die Medien sagen, dass ich trotz meiner Behinderung Arzt geworden bin, wo ich mir auch so denke, ja gut, vielleicht bin ich ja gerade deswegen Arzt geworden, weil ich eine Behinderung habe. I don't know. Und ich war ehrlicherweise nicht der Schlauste und auch nicht gut im Abi und auch, glaube ich, nicht ein super guter Student. Und das muss ich auch alles nicht sein. Da ist auch eine Erwartungshaltung, die da vielleicht an der Stelle falsch ist, ehrlich gesagt. Denn ich möchte ein ganz normaler Arzt sein. Vielleicht möchte ich gut sein, das stimmt schon. Aber nicht aufgrund meiner Behinderung, sondern weil ich einfach den Job gut finde. Und diesen Satz, den ich mal gesagt habe, den meine ich auch so, dass nicht jeder ins Weltall fliegt und auch nicht jeder Marathon laufen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass auch nicht jeder Mensch mit Behinderung zum Beispiel jetzt sagt, ich will Arzt werden oder Ärztin. Das ist ja auch nicht realistisch. Ich glaube, Menschen mit Behinderung gehören eben zu 10%, ehrlicherweise, zu unserer Bevölkerung und haben deswegen natürlich ein Anrecht darauf. Und es ist natürlich auch völlig okay und normal, dass sie auch einen Querschnitt dieser Bevölkerung bilden. Das heißt, es ist total in Ordnung, dass es einen Mensch mit Behinderung gibt, der Arzt oder Jurist oder Juristin geworden ist. Genauso muss es aber auch Menschen mit Behinderung geben, du hattest es eingangs gesagt, die zum Beispiel an der Kasse arbeiten, im Supermarkt oder zum Beispiel auch im Gefängnis sitzen. Also es ist ja ein Irrglaube zu sagen, es gibt keine Mörder unter Menschen mit Behinderung. Das wäre ja eine verklärte Welt. Es muss ja ein Durchschnitt sein. Es muss ein Durchschnitt der Bevölkerung sein. Und da bin ich felsenfest von überzeugt.
Ich bin auch mal jetzt ganz gespannt, wie das so aussieht in deutschen Gefängnissen. Ein interessantes Thema. Wie inklusiv sind deutsche Gefängnisse? Doch Freispruch, weil, sorry, ist nicht barrierefrei, der Knast. Interessanter Gedanke auf jeden Fall, ja. Was sagen deine Kolleginnen und Kollegen, wenn mal wieder ein Kamerateam bei euch in der Notaufnahme steht? Ja, der feine Leo hat mal wieder die Scheinwerfer auf sich. Tolle Nummer.
Das ist ein schmaler Grat, ehrlicherweise, weil natürlich nicht jeder Mensch kameraaffin ist. Und unser Job primär nicht ist, vor der Kamera zu stehen. Wir sind eben nicht die Schwarzwaldklinik, sondern wir sind die Charité. Wir machen Spitzenmedizin und das ist das, was wir tun. Das ist das, was wir tagtäglich tun. Und dementsprechend ist es, glaube ich, sehr unterschiedlich. Wir sind ein Riesenteam. Das heißt, es gibt Leute, die finden das toll. Es gibt Leute, die finden das auch nicht so toll. Und das finde ich auch total in Ordnung. Und da muss man eben mit Fingerspitzengefühl, also auch ich mit Fingerspitzengefühl vorgehen, um da auch niemanden zu überfahren mit so einem Kamerateam zum Beispiel und auch nicht die Abläufe tatsächlich zu behindern.
Ich glaube, die Schwarzwaldklinik, die war auch nicht sehr inklusiv, so 80er Jahre. Aber Professor Brinkmann hätte es irgendwie geregelt, bestimmt. Ja, du bist so ein Kameratyp natürlich, weil Medien stürzen sich gerne auf dich. Der Arzt, der im Rollstuhl sitzt und, du hast es eben gesagt, trotzdem praktiziert. Dieses trotzdem, das müssen wir irgendwie wegkriegen aus der Gesellschaft, ne? Und wie wird bei euch im Team Inklusion gelebt?
Ich würde sagen, bei uns im Team ist es halt völlig normal. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Es ist halt einfach in den Köpfen drin. Es ist völlig egal, ob man bei uns im Team eine Behinderung hat, ob man, weiß ich nicht, aus welcher Region dieser Welt man kommt. Ich glaube, es ist alles bei uns akzeptiert. Ich glaube, wir sind ein sehr, sehr diverses Krankenhaus, die Charité in Berlin eben. Und das ist total schön. Da freue ich mich total drüber. Ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, wie dankbar ich dafür bin, dass ich in so einem Umfeld arbeiten darf und kann.
Jetzt haben wir viel über deinen Beruf und über strukturelle Barrieren gesprochen. Du bist weit mehr als dein Job natürlich. Du reist um die Welt. Du liebst den Sport. Du bist da sehr aktiv. Du triffst auch viele Menschen dabei. Unter anderem auch die liebe Ninia Lagrande. Herzliche liebe Grüße. Mit ihr habe ich auch schon in diesem Podcast gesprochen. Wir haben sogar einen Live-Podcast zusammen in Hamburg gemacht. Hört gerne mal rein in die BGW-Folge Leben ohne Wenn und Aber. Und den Link zur Folge, den findet ihr dann auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Wo erkennt ihr beiden euch? Wie oft macht ihr was zusammen? Ninja ist ja auch sehr aktiv überall.
Ja, die liebe Ninja hat mich auch empfohlen für dich. Deswegen freue ich mich sehr, dass diese Connection hergestellt wurde.
Oh, vielen Dank.
Ja, wir kennen uns schon ewig, ehrlich gesagt. Ich bin großer Freund auch von Selbsthilfe. Ich bin seit meiner Geburt tatsächlich im Bundesverband kleinwüchsiger Menschen und ihrer Familien. Auch da habe ich Ninja mehrfach getroffen. Und ja, bin da ein großer Verfechter davon, dass ich glaube, dass gerade Kinder und Jugendliche mit Behinderungen eben einerseits Role Models brauchen, da habe ich schon drüber gesprochen, aber andererseits eben auch andere Kinder und Jugendliche, die vielleicht mit ähnlichen Hürden, mit ähnlichen Barrieren zu tun haben. Und dafür ist so ein Selbsthilfeverein, Verband total essentiell. Und auch darüber habe ich Ninja auch kennengelernt. Genau, ja.
Was ihr beiden auch gemeinsam habt, das Reisen. Du warst schon in Kanada, bist durch die Wüste Marokkos gefahren, warst Segeln in Dänemark, Monoskifahren in Frankreich, Tauchen im Meer generell und du bist auch regelmäßig mit deinem Van unterwegs. Was ist dein nächstes Ziel? Und ich habe vorher noch nie was vom Monoskifahren gehört. So sportlich bin ich.
Ja, ich reise super gerne. Ich bin schon immer gerne gereist. Ich glaube, auch das liegt an meinen Eltern. Und wir sind als Familie, als ich Kind und Jugendlicher war, viel gereist tatsächlich. Und ja, das habe ich mir beibehalten. Ich habe einen großen Freundeskreis mit sehr reiseaffinen Menschen und bin da die letzten Jahre, wie du schon gerade auch gesagt hast, viel unterwegs gewesen und ja, auch Monoski gefahren. Nicht profisportlich, das muss ich zugeben. Monoski ist so eine Sitzschale, die auf einem einfachen Ski steht, also einem einzelnen. Und dann kann man auch nämlich im Sitzen Skifahren, also als Mensch, der eben nicht stehen kann, so wie ich zum Beispiel. Eine ganz coole Variante, um eben auch, ja, Wintersport zu machen tatsächlich.
Stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen. Ist auch wieder die Frage, wie inklusiv sind die Skilifte? Ach, Mensch, da ist wahrscheinlich auch wieder Verbesserungspotenzial angesagt, ne?
Ja, mit Sicherheit. Thema Reisen, wie inklusiv ist Reisen generell, ne? Das kann man auch hinterfragen. Ich war letztes Jahr in Japan, in Tokio, es war extrem barrierefrei und es gibt aber auch Länder, ich war in Ecuador, ich war in Vietnam, die sind natürlich weniger barrierefrei. Dafür sind, würde ich fast behaupten, die Menschen hilfsbereiter und fassen mal mit an, helfen einem die 3 Stufen hoch in den uralten Zug hinein, der natürlich gar nicht barrierefrei ist, wobei das die ICEs der Deutschen Bahn auch nicht sind, aber egal. Und genau, deswegen reise ich, glaube ich, auch gerne, weil man auch kennenlernt, auch einen Perspektivwechsel hat und kennenlernt, wie barrierearm oder barrierefrei sind eigentlich andere Orte auf dieser Welt, wo können wir vielleicht auch noch was lernen und wo haben wir vielleicht, sind wir vielleicht doch gar nicht so schlecht, wie man denkt und sind vielleicht schon weiter, als wir uns das vielleicht einfach vor Augen führen. Ich glaube, das ist sehr, sehr erfrischend teilweise beim Reisen.
Zur Deutschen Bahn komme ich, glaube ich, gleich auch nochmal. Muss ich auf jeden Fall immer beim Thema Inklusion kommen. Dein Motto ist einfach mal machen und ausprobieren. Hast du das Gefühl, du steckst mit dieser Haltung auch andere an?
Das hoffe ich doch, ehrlich gesagt. Und wenn es nur eine Person ist, die ich damit anstecke, dann habe ich schon was erreicht, glaube ich. Das ist dieses, nochmal, dieses Thema Role Model. Und ich sage das ganz bewusst, weil ich hatte auch Role Models. Eine sehr gute Freundin von mir, die ist 20 Jahre älter als ich. Als ich Teenager war, also diese sehr gute Freundin von mir, die hat auch als Grunderkrankung diastrophische Dysplasie, genau wie ich. Und die war Staatsanwältin. Also die ist immer noch Top-Juristin und die war Staatsanwältin in Frankfurt am Main beim Thema organisierte Kriminalität und Mord, glaube ich. Und da war ich irgendwie so 15, 16 und sie war dementsprechend Mitte 30 und ich fand das total beeindruckend. Und genau, das hat mich dann dazu gebracht, eben das zu machen, was ich mache. Und ich glaube, wenn ich das Gleiche erreiche, dass ich auch nur eine Person damit anstecke, einfach mal machen, dann habe ich schon ganz viel erreicht und dann bin ich total glücklich.
So wie du das vorhin gesagt hast, wie das behinderte Kind gesagt hat, Mama, guck mal, der sitzt im Rollstuhl und ist Arzt. Ich kann das also auch werden. Damit hast du das ja auf jeden Fall schon erreicht und du bist mit deinem sonnigen Gemüt auch ein sehr gutes Vorbild auf jeden Fall. Wie würdest du deine Beziehung zu Fahrstühlen beschreiben in Deutschland? Und kennst du öffentliche ohne Uringeruch, die auch noch funktionieren?
Muss ich lange drüber nachdenken und wahrscheinlich kenne ich keinen. Meine Beziehung zu Fahrstühlen ist sehr zwiegespalten, Ralf, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Im öffentlichen Raum stresst es mich gar nicht so sehr wie zu Hause. Ich wohne in einer wunderbaren Vierer-WG in Berlin in einem Altbau im 2. Stock. So, und unser Fahrstuhl ist von 1908. Das kann man jetzt erstmal beeindruckend finden. Ich fand das beim ersten Mal auch, als wir da eingezogen sind. Ich wohne da jetzt seit 6 Jahren. Das Problem ist, der ist ziemlich regelmäßig kaputt, weil er eben von 1908 ist. Und dann wird es tatsächlich tricky, wenn man nicht mehr, und das muss man sich, glaube ich, immer noch mal so ein bisschen vor Augen halten, wenn man nicht mehr in seine eigenen 4 Wände kommt, weil sich zu Hause schlafen kann, eben nicht an sein eigenes Hab und Gut rankommt. Das ist, glaube ich, noch was anderes. Denn Ich bin, glaube ich, ein sehr lösungsorientierter Mensch. Das heißt, wenn ich jetzt zur U-Bahn-Station XY gehe und da ist der Fahrstuhl kaputt, wenn es denn einen gibt, also es gibt ja leider immer noch welche ohne, und da ist dann der Fahrstuhl kaputt, dann ärgere ich mich darüber, aber es gibt immer einen Plan B oder C. Also entweder mache ich mich einfach auf den Weg zur nächsten U-Bahn-Station, wo dann mutmaßlich ein Fahrstuhl ist, der funktioniert. Oder ich rufe mir dann doch ein Taxi. Oder. Wenn aber natürlich mein Fahrstuhl zu Hause kaputt ist und meine lieben MitbewohnerInnen zum Beispiel nicht da sind, dann stehe ich da im Erdgeschoss und dann fange ich auch ehrlicherweise mal an zu weinen. Weil das ist dann emotional schon sehr belastend, wenn man nicht in sein eigenes Haus kommt.
Und das kann stundenlang dauern. Worüber denkst du danach? Was macht das mit dir? Wirst du da vielleicht auch in dem Moment kreativ, passiert da irgendwas, weil du jetzt zwangsmäßig an diesem Ort festgenagelt bist, obwohl dein eigenes Heim in greifbarer Nähe ist?
Ja, so richtig kreativ werde ich nicht, ehrlicherweise, weil es ist einfach nur traurig. Und das stört mich wirklich doll, weil ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass ich ein sehr selbstbestimmtes Leben führe. Ich bin 33, ich bin Arzt, du hast es skizziert, ich reise um die Welt, ich habe ein tollen Freundeskreis. Ich habe einfach ein schönes Leben, ne? Ich bin total glücklich. Das würde ich sofort so unterschreiben. Und das basiert eben darauf auch, dass ich eben klarkomme in meinem Leben. Mit Hilfe, mit Unterstützung, mit Hilfsmitteln wie Rollstühlen etc. Wenn dann aber von einer Sekunde auf die andere es nicht mehr möglich ist, meine Wohnung zu betreten, dann werde ich einfach sehr hart mit meiner Behinderung tatsächlich konfrontiert. Und das ist etwas, was wirklich belastend ist. Auch wenn ich eigentlich sehr, sehr gut mit meiner Behinderung umgehen kann. Du hast vorhin Raul genannt. Raul sagte, glaube ich mal, dass er sich irgendwie zweimal im Jahr mit seiner Behinderung auseinandersetzt. Und das reicht dann auch. Und das finde ich sehr schön, weil so geht es mir eigentlich auch. Ich bin ich und es ist meine Norm meines Körpers und so bin ich halt. Und eigentlich habe ich gar nicht das Gefühl, eine Behinderung zu haben, solange ich nicht behindert werde. Und in dem Moment werde ich dann nämlich von einer Sekunde auf die andere sehr, sehr extrem behindert natürlich.
Können sich auch alle Menschen in Deutschland mal auf ihre persönliche Fahne schreiben, eben einfach gleich helfen. Du hast es vorhin erwähnt, wie in Japan alle sehr hilfsbereit sind oder es da auch schon sehr inklusiv ist, aber vor allem auch in Vietnam die Menschen dann einfach sofort anpacken. Da wird gar nicht groß nachgedacht und 4, 5, 6 kommen eben und schleppen einmal eben kurz von A nach B. Ja, reden wir nochmal über die Deutsche Bahn. Du hast gesagt, die ist eben nicht barrierefrei. Da gibt es dann nur wenige Plätze für Menschen im Rollstuhl. Man muss es teilweise Wochen, Monate vorher buchen. Dumm gelaufen, wenn die dann schon wieder weg sind, die Plätze. Schön ist, wenn man einen Platz hat, aber dann kommt leider der Ersatzzug mit anderen Waggons und dann in umgekehrter Reihenfolge. Was sind hier alles die Stolpersteine? Und wir wollen mit den Fahrstühlen jetzt gar nicht mehr weitermachen, weil auch damit muss man erstmal zum Bahnsteig hochkommen.
Ja, und der nächste Stolperstein ist ja, dass die ICEs in Deutschland, und das wird sich ja jetzt hoffentlich mit dem neuen ICEL ändern, die ICEs in Deutschland ja 3 Stufen haben. Das kann man ja wirklich niemandem mehr erzählen. Das sind Hochgeschwindigkeitszüge, hochmodern. Die haben 3 Stufen. Also für mich ist das ein Absurdum, ehrlicherweise. Vor allem, wenn man eben Züge in anderen Ländern kennt. Ich bin mit Freunden von mir mal durch China gereist vor einigen Jahren und das war im Jahr 2017, glaube ich. Also das ist jetzt schon auch wieder 8 Jahre her. Und da sind natürlich alle Hochgeschwindigkeitszüge, die, by the way, viel schneller und pünktlicher fahren als in Deutschland, sind natürlich alle Niederflur. Also das heißt ohne Stufe. Das heißt, man kann einfach reinrollen mit seinem Rollstuhl. Und das ist halt bei der Deutschen Bahn nicht so, bei den ICEs. Das finde ich absurd. Das heißt, ich muss halt im Vorfeld diese Serviceleistung anmelden mit dieser mobilen Rampe, die immer so anmutet wie aus den 70ern, 80ern.
Ja, das sieht eher aus wie aus so einem Horrorkabinett irgendwie. Also
ja,
da
genau.
Ist es irgendwie, keine Ahnung, so Richtung Schlachthof, dieses monströse Gefährt, was da auf diesem Bahnsteig einfach steht. Das ist ja auch schon entwürdigend, denn da reingeschoben zu werden irgendwie. Ist ja teilweise den Bahnleuten auch unangenehm, das wieder so zu machen irgendwo, ne?
Genau, und es ist halt einfach nicht selbstbestimmt und flexibel. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Es würde mich mal brennend interessieren, wie die Bahn denn damit umgehen würde, wenn ich eine Bahncard 100 hätte und einfach sagen würde, ich steige in jeden x-beliebigen Zug. Weil es würde ja nicht gehen. Es geht ja nun mal einfach nicht. Und das machen ja alle anderen Menschen mit einer Bahncard 100, machen das ja. Die haben ja nicht umsonst ihre Bahncard 100. Die steigen einfach random in irgendein ICE oder was auch immer und fahren von Berlin nach Frankfurt, dann, wenn es passt.
Neben dem Reisen ist der Sport eine große Passion von dir. Skifahren, Segeln, Tauchen, alles mit dabei. Wir haben ja schon drüber geredet. Du bist mehrmaliger deutscher Meister im Sportschießen und du warst 2012 bei den Paralympics in London dabei. Bist du heute auch noch ab und zu am Schießstand? Und wie viel olympisches Flair hast du immer noch in deinem Blut? Da tankt man ja einiges auf, wenn man dort so vor Ort ist bei so einem großen Sportfestival, beim größten.
Ja. Am Schießstand bin ich, wenn überhaupt, nur noch als zuschauender Mensch. Ich habe die aktive Sportkarriere vor vielen, vielen Jahren tatsächlich gegen die Funktionärsebene getauscht. Aber trotzdem habe ich den paralympischen Flair natürlich noch extrem in mir. Ich brenne dafür. Ich bin auch ein großer Befürworter von paralympischen und olympischen Spielen in Deutschland. Ich denke, da tun wir uns einen großen Gefallen mit, wenn wir diese Bewerbungen vornehmen. Wir haben vier ganz tolle Bewerberregionen mit tollen Konzepten. Und ich glaube, es wäre für die deutsche Bevölkerung großartig, paralympische Spiele in Deutschland zu haben. Und ja.
Da musst du auf jeden Fall ein ruhiges Händchen haben beim Schießen. Was nimmst du da mit, gerade als Arzt in deinem Beruf? Was hat dir der Sport persönlich mitgegeben?
Ich glaube, der Sport, gerade der Leistungssport, wie ich ihn gemacht habe, ich habe so eine klassische Sportlerkarriere hingelegt. Ich habe mit 12 angefangen mit Sportschießen, Luftgewehr damals und dann irgendwann auch noch Kleinkalibergewehr und bin dann irgendwann zur Kreismeisterschaft gekommen, irgendwann zur Landesmeisterschaft, dann war ich irgendwann zum ersten Mal bei der Deutschen Meisterschaft. Man kann sich's, glaube ich, vorstellen und dann war ich irgendwann im Nachwuchskader der deutschen Nationalmannschaft und war dann auch tatsächlich Nationalkader von 2010 bis 2013. Und habe es dann aber tatsächlich mit dem Studium nicht mehr vereinbaren können. Ich habe 2011 angefangen mit dem Medizinstudium und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie aufwendig Leistungssport ist und wie aufwendig Medizinstudium ist. Und das war dann nicht gut übereinlegbar sozusagen. Aber es hat mich geprägt. Also ich würde tatsächlich sagen, ich wäre nicht der, der ich heute bin. Es hat mich strebsam gemacht. Es hat mich leidensfähig gemacht. Ich bin ein großer Freund von Leistungssport, weil man auch über seine Grenzen hinausgeht, weil man auch mal einen Schritt mehr macht. Man möchte eben besser sein als die Konkurrenz. Ich habe nie Leistungssport gemacht, um Platz 55 bei den deutschen Meisterschaften zu erreichen. Ich bin immer dahin gefahren, weil ich deutscher Meister werden wollte. Und das bin ich auch dreimal geworden tatsächlich. Und wenn ich Silber geholt habe, dann habe ich mich zwar im Endeffekt auch drüber gefreut, aber erstmal geärgert, denn ich wollte der Beste sein. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Mindset dahinter, was ich da mitgenommen habe. Ich bin strebsam und ich glaube, Leistungssport vermittelt einem das auch. Auch gerade jungen Menschen vermittelt Leistungssport eben für eine Sache einzustehen, Ziele zu haben und die auch erreichen zu wollen, sei es zu den Spielen zu fahren oder zur Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft und eben leidensfähig auch zu sein und den Schritt extra zu machen. Und du hast es nochmal genannt mit der ruhigen Hand. Ich glaube, das ist auch noch ein entscheidender Punkt. Sportschießen ist genauso wie Bogenschießen ein extremer Mentalsport. Es ist ein extremer Sport, bei dem man in Stresssituationen Ruhe bewahren muss. Und ich glaube, davon profitiere ich bis heute. Ich kann bis heute, glaube ich, sehr gut in Stresssituationen, in der Notaufnahme zum Beispiel, ruhig bleiben, auch nachts um 3, weil ich es aus dem Sport gewöhnt bin, at the point zu performen, wenn es drauf ankommt.
Irgendwas passiert in der Berliner Charité nachts um 3. Das hast du schon das zweite Mal erwähnt. Auf jeden Fall eine interessante Uhrzeit. Du bist auch stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei der Deutschen Behindertensportjugend. Das hört überhaupt gar nicht mehr auf, Mensch. Also insgesamt schon mehr als 8 Jahre bist du dort im Vorstand mit dabei. Das ist ein Ehrenamt. Das kostet auch Zeit. Warum engagierst du dich trotzdem und was willst du dort bewirken?
Ja, genau. Ich engagiere mich ganz bewusst ehrenamtlich, weil ich glaube, dass ich sehr privilegiert aufgewachsen bin, viele Möglichkeiten hatte. Ich konnte eben Sport machen, das haben mir meine Eltern ermöglicht, auch mit meiner Behinderung eben. Und dementsprechend, das möchte ich zurückgeben. Ich möchte mich da engagieren, in dem Fall für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, dass die Sport machen können in Deutschland, Zugang zu Sportstätten haben, also dass Turnhallen barrierefrei gebaut werden, dass es eben auch Projekte gibt, die wir eben als Deutsche Behindertensportjugend durchführen, wie den Jugendländercup, der einmal im Jahr in einem unserer Bundesländer stattfindet, oder eben das Paralympische Jugendlager alle 4 Jahre. Das sind großartige Vorzeigeprojekte, muss man sagen, Leuchtturmprojekte für die Kinder und Jugendlichen. Und am Ende geht es aber darum, um die Basis, dass die Kinder und Jugendlichen Sport machen können in ihren Vereinen, egal ob sie eine Sehbehinderung haben, eine Hörbehinderung haben, eine geistige Behinderung haben oder eben zum Beispiel auch wie ich im Rollstuhl sitzen. Und dafür brenne ich, dafür setze ich mich ein und das möchte ich erreichen, dass ganz selbstverständlich im Schulsport, im Verein, überall Kinder und Jugendliche und generell Menschen mit Behinderung in Deutschland Sport machen können.
Behindertensport, warum gibt es nicht eigentlich einen Verband für alle? So, das wäre doch das größte Ziel.
Ja. Das kann man diskutieren, ob das das größte Ziel ist. Ich glaube, da gibt es verschiedene Meinungen. Ich glaube, ich als Dr. Leopold Rupp habe da auch eine Privatmeinung zu. Es gibt aber natürlich auch Pro und Contra da an der Stelle, das muss man ganz klar sagen. Man kann diskutieren, ob es sinnvoll ist, einen Sportverband für alle zu haben. Sicherlich ist es sehr inklusiv, wenn man das so denkt. Und da bin ich persönlich ein sehr großer Freund von. Ich verstehe aber auch, warum das teilweise nicht sinnvoll wäre. Ich glaube, man braucht Anwälte für die Menschen mit Behinderung. Das heißt, man braucht jemanden, der die Stimme erhebt, der eben im Sportausschuss sagt, es muss eben der Fahrstuhl mitgedacht werden in der Sporthalle. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn es einen Sportverband gäbe, dass das natürlich auch diese Stimme leiser und kleiner werden könnte. Deswegen muss man da vorsichtig sein. Aber natürlich ist ein schöner Gedanke.
Welches Gefühl hast du denn generell, wenn du mit Menschen aus der Politik sprichst? So, kommen deine Botschaften da an? Ist wirklich der Wille da, etwas zu verändern? Oder verstehen dieselben Leute immer alles, gucken dann ganz betreten und machen einen Tag später das Gegenteil?
Ich bin mittlerweile viel unterwegs im politischen Berlin. Ich habe viel Kontakt zu Bundestagsabgeordneten und häufig hören die mit offenem Ohr zu, wie du auch sagst. Ich glaube, wichtig ist, dass man erreicht, und das ist auch häufig meine Botschaft, dass Behinderung uns alle etwas angeht. Und ich glaube, damit erreicht man die Politikerinnen und Politiker, zu sagen, wir leben in einer alternden Gesellschaft. Und ich als Arzt mit Behinderung kann das, glaube ich, ganz gut beurteilen, dass kein Mensch ohne eine Behinderung stirbt. Vielleicht ist diese Behinderung nur wenige Sekunden in dem Moment, wo der Mensch einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hat, und dann ist der Mensch tot. Aber die wenigen Sekunden hat der Mensch dann auch eine Behinderung. Und warum sage ich das? Ich sage das extra so plakativ, weil Behinderung ist, wie gesagt, uns eben alle was angeht. Und früher oder später eben auch die PolitikerInnen und auch deren WählerInnen davon betroffen sein können, eine Behinderung zu haben oder davon betroffen sein werden. Das heißt, alle Wählerinnen und Wähler geht es etwas an, ob der Fahrstuhl funktioniert und ob es überhaupt einen Fahrstuhl gibt, ob der ICE barrierefrei ist, ob das Rathaus barrierefrei ist, etc. pp. Oder ob man eben barrierefrei in seine Praxis kommt. Und das ist, glaube ich, etwas, was verfängt. Ich glaube, darüber kann man gut mit den PolitikerInnen sprechen. Und das kommt an, ja.
Nun leben wir ja in einer Zeit, wo das, was nicht direkt gerade akut ein Problem ist, gerne weggeblendet wird. Stichwort Klimawandel. Wenn jetzt nicht die Hütte brennt, wo ich dann rausrennen muss, dann ist es erstmal nicht schlimm. Ja, vielleicht werde ich irgendwann mal behindert. Keine Ahnung, wie Manni der Lasterfahrer falsch abbiegt. Es kann immer irgendwas passieren. Und die meisten Menschen werden erst im Laufe ihres Lebens tatsächlich eine Behinderung bekommen. Viel weniger sind von Geburt an behindert. Also mitunter verdrängt man das ja einfach komplett, weil es eben nicht jetzt gerade akut ist. Und wenn man sich so die Politik in den letzten Jahren anguckt, dann schielt die ja einfach nur auf das Aktuelle.
Ja, da hast du völlig recht. Das ist ein Problem. Das ist ein politisches Problem. Und das betrifft eben auch Umweltpolitik. Es betrifft eben aber auch Menschen mit Behinderung. Es betrifft Inklusion. Ich glaube, wir müssen auch dafür sorgen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dass wir es als Chance sehen, dass, wenn wir jetzt über 500 Milliarden Sondervermögen für Infrastruktur sprechen, dass wir dann natürlich, und das ist an der Politik, eben diese Weitsicht zu haben und nicht von Legislatur zu Legislatur zu denken. Das ist, glaube ich, etwas, was ich auch immer versuche im Ehrenamt, dass man eben sich positioniert, dass man eben weiter denkt für die nächsten 20, 30, 40 Jahre und nicht für die nächsten 4, bis mal wiedergewählt wird. Und das ist eine Verpflichtung, finde ich, die den Politikerinnen und Politikern nachkommen müssen. Das ist nämlich deren Verantwortung. Das erwarte ich nicht von jedem Bundesbürger. Das erwarte ich aber von denen, die die Bürgerinnen und Bürger repräsentieren, dass sie diese Weitsicht haben.
Wenn wir hier im Podcast inspirierende Menschen wie dich zu Gast haben, dann gibt's am Ende immer noch ein paar Sätze zum Vervollständigen. Hast du Lust und bist du bereit, Leopold?
Klar, immer.
Mein Opa Wolfgang hat mich besonders geprägt, weil
er mir gezeigt hat, Sachen zu hinterfragen und Sachen nachzulesen, sich zu bilden, dass Wissen etwas ist, was man sich aneignen kann und was Spaß macht.
Ein Satz, den ich nicht mehr hören kann, ist:
Toll, dass du mit deiner Behinderung Arzt geworden bist.
Wenn ich nicht Arzt geworden wäre, dann?
Dann hätte ich wahrscheinlich BWL studiert.
Auf meiner Bucketlist steht:
Wenig bis nichts mehr.
Überall schon ein Haken dran. Okay, sehr gut. Folgende Frage hätte ich heute gerne noch gestellt bekommen. Allerdings hat Ralf das gar nicht gemacht. Und das wäre die Frage:
Da fällt mir jetzt nichts zu ein.
Doch, dann bin ich ja beruhigt. Habe ich ja alle Fragen gestellt.
Ja,
sehr gut.
Wirklich.
Ein Song, den alle gehört haben müssen, ist
Bunte Pyramiden von Querbeat.
Oh, kenne ich gar nicht. Ich hole diese Bildungslücke auf jeden Fall nach. Leopold, danke dir, dass du uns mitgenommen hast in deinen Alltag als Arzt, auf deine Reisen, in den Sport und in dein Engagement für echte Inklusion.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch.
Alle Links zum Instagram-Profil von Leopold oder auch zur Deutschen Behindertensportjugend findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und natürlich auch alle anderen Folgen mit inspirierenden Persönlichkeiten, wie, wir haben sie vorhin erwähnt, Ninia Lagrande oder auch Dominik Stark oder Verena Bentele. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast gerne, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Und dir weiterhin viel Freude, Leopold.
Dankeschön.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.